Wir wollen zum Tag gegen Gewalt an Frauen heute verschiedene Perspektiven auf Gewalt an Frauen entwickeln und haben uns jetzt gefragt, inwiefern Transfrauen anders von patriarchaler Gewalt betroffen sind. Das Stichwort wäre ja auch Transmisogynie. Mhm. Also wie ist diese von Misogynie gegen Cis-Frauen, also als Frauen bei der Geburt gegenderte Frauen, die auch als solche leben, zu unterscheiden?
Also es gibt mehrere Unterschiede. Das fängt erstmal damit an, dass wir gerade jetzt auch in Deutschland gar keine Zahlen wirklich haben, die ernsthaft verlässlich wären. Also es gibt Zahlen zu so queerfeindlicher Gewalt, das gibt's schon. Und es gibt eben jede Menge Zahlen zu misogyner Gewalt, zu frauenfeindlicher Gewalt. Es gibt aber keine Zahlen direkt irgendwie zu transmisogyner Gewalt. Ja, also erstmal, wir haben quasi ein riesiges Dunkelfeld und wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig. Transmisogynie selber bedeutet ja, dass transfeminine Personen oder Leute, die dafür gehalten werden, was auch ganz wichtig ist, quasi aus mehreren Richtungen Gewalt erleben, die sich auch miteinander vermischen. Das heißt, sie erleben misogyne Gewalt eben, also frauenfeindliche Gewalt, weil sie als Frauen wahrgenommen werden und dann eben dementsprechend frauenfeindliche Gewalt erleben in einer Gesellschaft, die voll von frauenfeindlicher Gewalt ist. Sie erleben transfeindliche Gewalt in einer Gesellschaft, die unglaublich transphob ist. Und sie erleben auch queer- oder homofeindliche Gewalt, ja, weil eben gerade auch transfeminine Personen oft queer gelesen werden. Also wenn eine Person Gewalt ausübt, und das ist das nächste Problem, das hat Kimberly Crenshaw in ihrer Idee von Intersektionalität eigentlich, macht sie so ein Bild auf von du stehst auf einer Straßenkreuzung und da führen mehrere Straßen hin und aus irgendeinem, also von hinten, von irgendwo, kommt ein Truck und fährt dich an. Und du weißt in dem Moment nicht, aus welcher Straße der kam. Ja, also kam der jetzt aus der Misogynie, aus der Queerfeindlichkeit, aus der Transfeindlichkeitsstraße. Und dann dürfen wir ja auch nicht davon ausgehen, dass alle Menschen irgendwie weiß sind und Klassenprivilegien haben etc. Also er kann auch aus der Rassismusstraße gekommen sein. Und das wissen wir nicht. Es ist vielleicht auch in dem Moment egal, wenn ich angefahren werde, werde ich eh angefahren. Aber es ist also, es überschneidet sich und es potenziert sich natürlich auch. Also da vermischen sich verschiedene Gewalt- und Unterdrückungsformen in unserer Gesellschaft und treffen sozusagen in einer Person, in einem Körper aufeinander.
Das heißt, also das ist ja sozusagen dann eine Kombination aus verschiedenen Diskriminierungsformen und würdest du das dann als noch eine stärkere Diskriminierung oder kann man das nicht so sagen als jetzt Frauen, weil es ja dieser Tag gegen Gewalt an Frauen, genau.
Also ich tue mich immer ein bisschen damit schwer, so ein Konkurrenzverhältnis aufzumachen, ne? Also manche nennen es auch Oppression Olympics, also die Idee, dass man das irgendwie in Konkurrenz zueinander stellen kann. Nichtsdestotrotz kann man schon aus den wenigen Sachen, die wir wissen oder die wir dann auch im internationalen Vergleich wissen, in einigen Ländern, wo es ein bisschen erforscht ist, wissen wir schon, dass Transpersonen und auch gerade transfeminine Personen sehr, sehr stark von Gewalt betroffen sind. Direkter physischer Gewalt, psychischer Gewalt, staatlicher Gewalt und dann aber auch beispielsweise selbstverletzendes Verhalten bis hin zu Suizidalität entwickeln, was aber auch begründet liegt in einer Gesellschaft, die so grässlich mit Menschen umgeht, dass sie irgendwie am Ende das vielleicht als schlimmerweise als einen möglichen Ausweg sehen. Ja, also es ist eine krasse Diskriminierungsform und das, also Transpersonen erleben relativ viel Gewalt in unserer Gesellschaft. Frauen auch.
Ja, sollte man jetzt vielleicht auch nicht gegeneinander ausspielen, genau. Ja, die Zahlen zu Tötungen von Frauen, weil sie Frauen sind, also Femizide oder Feminizide, werden kaum erhoben. Noch weniger sind aber die Zahlen bekannt, wie viele Transpersonen wegen ihres von den Tätern wahrgenommenen Geschlechts oder ihrer Identität getötet werden. Zwei Kennzahlen, die wir hierzu gefunden haben. Das Netzwerk Transgender Europe hat von 2008 bis 2016 in Europa 113 Tötungen an trans- oder genderdiversen Personen gezählt und das in Berlin ansässige Peer-Netzwerk Trans Sex Works veröffentlichte neulich Zahlen, dass 46% aller getöteten Transpersonen SexarbeiterInnen sind. Ja. Wie hängt Sexarbeit, eine Arbeit, zu der häufig Transpersonen gezwungen werden, weil sie formale Anstellungen aufgrund von Diskriminierung häufig nicht finden, mit der Ermordung von Transpersonen zusammen?
Ja, das ist ein großes, komplexes Feld. Ich will erstmal noch sagen, diese Zahlen, diese absoluten Zahlen, die klingen vielleicht jetzt nach, nein, das ist ja gar nicht so viel, wenn man das jetzt auf die Gesamtbevölkerung rechnet. Das sind natürlich nur die Fälle, von denen wir wissen. Und wir müssen dabei auch bedenken, Transpersonen machen ja nun einen klitzekleinen Teil der Bevölkerung überhaupt aus, ne? Und sozusagen von den Transpersonen sind es dann doch wieder viele. Zur Sexarbeit. Das Problem fängt sozusagen, und das habt ihr ja in der Frage eigentlich auch schon mit aufgegriffen, fängt viel früher an. Also dadurch, dass Transpersonen nachweislich in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen krasse Benachteiligungen erfahren, also sei es auf dem Wohnungsmarkt, sei es auf dem Arbeitsmarkt, ja, also wo Transpersonen, wenn aus ihrer Bewerbung hervorgeht, dass sie trans sind, dann werden die gar nicht erst zum Bewerbungsgespräch eingeladen in ganz vielen Bereichen. Ja, also so findet eine strukturelle Diskriminierung statt. Dazu gibt es auch tatsächlich erste Untersuchungen, wo man das gemacht hat, diesen Move-Untersuchungen, die man auch schon zum Thema Rassismus gemacht hat, dass man sozusagen einen gefakten Lebenslauf erstellt und dem einmal einen cis-geschlechtlichen Anstrich und einmal einen transgeschlechtlichen Anstrich gibt. Ansonsten ist er identisch, was Qualifikationen und so weiter angeht. Und die cis-Person wird eben zum Bewerbungsgespräch eingeladen und die trans-Person nicht. Und das führt dazu, dass nur wenige Arbeitsfelder übrig bleiben. Es gibt dann hochqualifizierte Transpersonen, die in sehr einfachen Jobs arbeiten, wo sie dann doch wieder, also ich sag mal, Regale einräumen, obwohl die Person eigentlich qualifiziert wäre, als Quantenphysikerin zu arbeiten. Das ist eine Variante, was passiert. Manche machen sich selbstständig. Viele finden noch Arbeit in Bereichen, die direkt was mit Trans-Themen zu tun haben, Trans-Gesundheitsversorgung, Arbeit in so Trans-Organisationen natürlich. Wenn man das kann und wenn man das aushält und wenn man eine der wenigen Glücklichen ist, die da überhaupt einen Job bekommt, und dann passiert eben das, ganz viele bleiben übrig, fallen durchs Raster. Haben prekäre Verhältnisse im Wohnen, haben prekäre Verhältnisse vielleicht auch in nahen Beziehungen, das kommt manchmal noch dazu, und dann eben prekäre finanzielle Verhältnisse, weil sie keinen Job bekommen, obwohl sie qualifiziert wären. Und das ist dann ein Bereich, wo Sexarbeit ein möglicher Ausweg in dem Moment ist, um überhaupt an Kohle zu kommen. Ja? Und das ist dann natürlich relativ unfreiwillig in den allermeisten Fällen. Und die Sexarbeit ist ein Bereich, in dem sowieso viel Gewalt auch unterwegs ist. Misogyne Gewalt auch, aber eben auch queerfeindliche Gewalt. Und was auch interessant ist, wenn man sich so, also zu Sexarbeit gehört ja auch Pornografie, wenn man sich mal Porno-Kategorien anschaut, dann sind so merkwürdige Kategorien wie She-Male oder so, also Kategorien, die auf Trans-Personen oder vermeintliche Trans-Körper verweisen, die ranken sehr, sehr hoch. Also es gibt eine unglaubliche Fetischisierung von Trans-Körpern, die werden sehr krass fetischisiert und sexualisiert. Und sehr viele, insbesondere Cis-Männer, haben eine Fantasie, eine sexuelle Fantasie, sexuell mit einem Trans-Körper oder auch einer Trans-Person zu sein. Und gleichzeitig haben sie aber auch Homophobie und andere Sachen derartig krass verinnerlicht, dass sie vor dieser eigenen, ja, vor dieser eigenen Fantasie und auch vor diesem Fetisch, den sie da entwickeln, auch ein bisschen ihnen selber, glaube ich, graust auf eine Art. Und deswegen gibt es da auch immer wieder Situationen, dass transfeminine Personen in der Sexarbeit auf der einen Seite gesucht werden regelrecht von den Freiern und auch aufgesucht werden, und dass die Freier dann aber nach der sexuellen Situation plötzlich gewalttätig werden, bis hin zu Mord, um quasi zu vertuschen, dass sie jetzt was mit dieser Person hatten, weil gerade auch bei transfemininen Personen, die keine Genital-OP haben machen lassen, es dann nochmal irgendwie so einen merkwürdigen Penisbezug gibt, also was in unserer Gesellschaft ganz, ganz schräg ist sozusagen, ne? Also wo dann so die eigene, ja, die strukturelle Homophobie einfach wieder um die Ecke kommt, die eben einer von diesen krassen Gewaltfaktoren ist gegenüber transfemininen Personen, also einer der Faktoren innerhalb von Transmisogynie. Mhm.
Okay, laut dem Trans Murder Monitoring sind neben SexarbeiterInnen von diesen Morden vor allem auch trans Frauen betroffen, die Personen of Color sind oder migrantisch sind. Welche Rolle nimmt in dem Gefüge Rassismus ein? Das hast du ja auch schon kurz angesprochen.
Ja, einen unglaublich großen. Nicht? Also das sind Faktoren, die sich gegenseitig verstärken. Das ist auch so bei Gewalt gegenüber Frauen. Auch Frauen of Color wird auch noch weniger geglaubt, dass sie überhaupt Gewalt erlebt haben. Und Transpersonen of Color erleben erstmal noch mal mehr Diskriminierung in dem, worüber wir gerade schon gesprochen haben, also Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Wir finden Transpersonen of Color wesentlich häufiger auch in der Sexarbeit. Und dann erfahren sie wiederum Gewalt und werden natürlich auch null geschützt. Also als Transperson zur Polizei zu gehen, ist sowieso schon schwierig bis unmöglich, als Transperson of Color erst recht und auch eigentlich nicht ratsam. Also Rassismus spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und natürlich auch wieder, gerade bei Personen, die geflohen sind. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin, das war auch eine Transfrau of Color, die geflohen war aus Marokko, die dann auch in einer deutschen Großstadt zur Sexarbeit gezwungen war, weil sie dort, sie hat einfach gar keine Wohnung gefunden, sie konnte und durfte quasi auch nicht arbeiten, aufgrund dieser Mischung von diesem Aufenthaltsstatus und ihrem Status als Transperson. Gleichzeitig brauchte sie medizinische Behandlung, sie brauchte Hormone, dafür musste sie aber aus eigener Tasche bezahlen. Also eine ganz schwierige Lage tatsächlich, in der sie dann der Sexarbeit nachgegangen ist, obwohl sie das nicht wollte. Dann glücklicherweise da irgendwann rauskam und zumindest erstmal einen festeren Wohnort gefunden hat. Genau.
Ja, danke auf diese persönliche Geschichte. Ja, der Mord an einer Transperson ist ja häufig nur die traurige Spitze des Eisbergs. Ja. Wie kann man sich gegen Transfeindlichkeit solidarisch verhalten?
Da gibt es sicherlich viele Teile. Ich finde, das fängt da an, erstmal diesen aktuellen, merkwürdigen, ja sehr transfeindlichen Narrativen, die in unserer Gesellschaft gerade ja ein bisschen Oberwasser bekommen, stets und ständig was entgegenzusetzen, auch gerade, wenn es einen selber nicht betrifft, also gerade auch als Cis-Person, diese merkwürdigen Narrative, die irgendwie immer wieder erzählen von Transfrauen als vermeintlichen Tätern. Es wird ja auch dann immer wieder, wenn es um Schutzräume geht, plötzlich argumentiert, ja, aber wir können ja jetzt nicht eine Transfrau in ein Frauenhaus lassen oder aufs Klo lassen oder in die Sauna lassen, weil... Und dann kommt immer so ein Täter-Narrativ, dann kommt immer so ein Narrativ von wegen, das sind ja Personen, die potenziell Täter sind. Also es ist ein ganz schwieriges Verhältnis. Wir müssen auf der einen Seite die Realität von misogyner Gewalt, von Femiziden, von queerfeindlicher Gewalt, queerfeindlichen Morden, transfeindlicher Gewalt, transfeindlichen Morden, die müssen wir sichtbar machen. Und gleichzeitig müssen wir von so einseitigen Täter-Opfer-Schienen ganz dringend wegkommen, weil gerade auch Transpersonen, queere Personen eben Gewalt ja oft von Cis-Hetero-Männern erleben, aber nicht nur. Wir müssen von diesen einseitigen Täterinnenbildern weg und wir brauchen Strukturen, die Betroffene unterstützen können, und zwar alle Betroffenen, ja, und eben nicht nur Cis-Frauen, weiße Cis-Frauen mit genug Privileg sozusagen. Es ist auch wichtig, ich will nicht wieder Oppression Olympics aufmachen, aber wir müssen eben Strukturen schaffen, die alle unterstützen können, und wir müssen diese transfeindlichen Narrative, die dürfen nicht unwidersprochen stehen bleiben, ja. Also immer, wenn irgendjemand sagt, ja, aber wir können die doch nicht aufs Klo lassen, wir können die doch nicht ins Frauenhaus lassen, doch, dem ist es wichtig zu widersprechen, und da hat ja auch der Bundesverband der Frauenschutzhäuser, sie heißen ein kleines bisschen anders, die haben sich ja auch sehr klar dazu bekannt und haben gesagt, diese Narrative sind Unsinn. Und natürlich sind unsere Häuser auch für Transfrauen offen. Ich glaube, wie sich gerade Cis-Personen noch solidarisch verhalten können, ist das eigene Bild von Zweigeschlechtlichkeit und von diesen Geschlechterkisten auch strukturell zu hinterfragen. Also das eigene Privileg, diese eigenen Position, dass man sich mit dem eigenen Geschlecht nie grundsätzlich auseinandersetzen musste, sich anzugucken, warum das eigentlich so ist und was da für Glaubenssätze dahinter stehen und inwiefern wir Leute irgendwie auf ihre Anatomie reduzieren, auf ihre Gebärfähigkeit beispielsweise, was ja auch grundsätzlich eigentlich frauenfeindlich ist. Sich das selber auch anzuschauen, ist, glaube ich, auch noch wichtig.